Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
Ja, 3, 2, 1 und Action.
Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit Jonas Weber.
Hallo.
Und mit meiner Wenigkeit, mit Christoph Schwertfelder. Jonas, ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist. Wir haben uns ein Herzensthema rausgesucht für heute, möchte ich sagen. Heute geht es darum, wenn ihr mit Patienten, also wir hören das immer wieder, wenn ihr mit Patienten über Schmerzphysiologie sprecht, wenn ihr Edukation mit denen macht, redet ihr da die Leute gesund? Ihr behandelt die doch gar nicht. Das ist so eine immer wieder auftretende Kritik, die ich persönlich schon ein paar Mal gehört habe und die manchmal auch durchaus ihre Berechtigung hat, möchte ich sagen.
Durchaus, ja.
Kennst du das?
Geht mir ähnlich, ja, auf jeden Fall. Gerade denke ich mal zu meiner Anfangszeit, sage ich mal, wo sich meine therapeutische Herangehensweise doch sehr stark verändert hat. Nach den Explain Pain Kursen von Mosley übrigens. Da kam natürlich dann auch erstmal viel Gegenwind von den Kollegen, die sich jetzt gewundert haben, warum ich plötzlich alles ganz anders mache, so ungefähr. Und da, glaube ich, habe ich diese Aussagen sehr häufig gehört, ja. Und du redest nur mit den Patienten und behandelst die gar nicht mehr, ja.
Haben dir deine Patienten da auch mal Rückmeldung gegeben?
Tatsächlich auch das, ja. Also, aber ich glaube, das gibt's immer, dass man mal von Patienten kritisiert wird letztendlich, egal ob das jetzt halt für das ist, was man mit ihnen bespricht oder nicht bespricht vielleicht auch, oder auch nur Training oder Übung macht oder, keine Ahnung, falsch drückt oder was auch immer. Ich glaube, so eine Kritik, die ist immer irgendwie möglich und wird immer irgendwie vorkommen. Aber ja, letztendlich gab es schon auch mal, ich erinnere mich an ein konkretes Beispiel, wo relativ frisch nach den Explain Pain Kursen ich dann einer Patientin auch das so wunderschön erklärt habe, wie ich finde, echt hervorragend mit den ganzen Rezeptoren und wie das alles in unserem Körper so funktioniert. Und sie hat schon mal am Anfang eigentlich gemeint, naja, sie kennt es schon, aber sie war gerade in der Reha und da haben sie das ja auch erzählt und so. Aber ich habe mich davon nicht so wirklich beeindrucken lassen erstmal und habe trotzdem drauf los erzählt. Naja, und das glaube ich, ja, fand sie nicht ganz so gut dann nachher. Verständlicherweise kam das nicht gut an. Hast du ähnliche Erfahrungen?
Ja, durchaus. Vielleicht sollten wir für diejenigen, die noch keinen Explain Pain Kurs gemacht haben, kurz die Situation, in der wir uns da befunden haben, also davon erzählen, wie es dazu kam überhaupt, dass wir plötzlich den Patienten nur noch erzählt haben und selber gar nicht mehr die Hand angelegt haben, wie auch immer. Also ich und Jonas kennen uns vom Studium und zu der Zeit, wann war das, 2015, 2016 rum, waren wir 2015 schon das erste Mal bei Mosley?
Nee, ich glaube 2016.
16. Es ging damals ein Kurs über die sozialen Medien rum, Explain Pain mit Lorimer Mosley. Und ich habe da einiges Positives drüber gelesen und dann meinte ich zu Jonas, da fahren wir hin. Wir fahren nach Stuttgart und hören uns diesen Australier an, der da was über Schmerzen erzählt. Das beeindruckt uns auch noch bis heute, muss ich hier gleich dazu sagen. Wir sind da hingefahren als frische Physiotherapeuten, noch nicht lange aus der Ausbildung, Studium angefangen, Begeisterung für Dinge wie Osteopathie, also viel mit den Händen arbeiten. Ich habe auch immer wieder positive Rückmeldung bekommen, dass ich das gut mache und dass ich da gutes Verständnis für die Biomechanik habe und dass bei den Leuten auch die Behandlung gut ankommt und gut wirkt. Und jetzt komme ich auf diesen Kurs und da erzählt uns ein international anerkannter Experte, wie denn Schmerz im Körper so tatsächlich funktioniert. Das war ziemlich hart im ersten Moment, weil er einige Illusionen echt kaputt gemacht hat. Also das ist eben doch alles nicht ganz so klar abgrenzbar. Es ist nicht so klar zu sagen, wenn der Test so und so ausschlägt, dann kommt der Schmerz da und daher. Sondern Schmerz ist eben doch wesentlich komplexer.
Ja.
Und Mosleys Ansatz, oder so ist er bei mir zumindest angekommen, ist halt der, wenn ein Mensch versteht, wie Schmerz in seinem Körper funktioniert, wie komplex er ist, aber dass er sich auch eben bewegen, belasten darf mit Schmerzen, dass er sich den Schmerz, ja, ich sag mal, abtrainieren kann, dass er keine Angst vor dem Schmerz haben muss, dann geht es den Leuten besser. Das ist so die Idee.
Das Ziel dahinter auch, ja.
Genau. Ich meine, der Kurs heißt Explain Pain, Schmerzen erklären. Und naja, ich ging voller Begeisterung da raus und ab dann habe ich jedem Patienten erklärt, wie Schmerz funktioniert. So im Allgemeinen. Also jeder Patient wurde von mir zugeschwallt. Hier haben wir einen Rezeptor und eine nozizeptive Faser und im Gehirn und Kontextfaktoren und ach, was weiß ich. All das Zeug, was wir jetzt auf unserer Seite so auch verbreiten. Vielleicht nicht ganz so in die Tiefe, aber ja. Und immer wieder habe ich gemerkt, so, das kommt gar nicht so gut an bei den Leuten. Auch mein Chef hat eben, das ist das Beispiel, was mir jetzt dazu einfällt, auch mein Chef hat damals zu mir gesagt, ja, du kannst die Leute nicht gesund reden. So, das hilft nur einem Teil oder du holst keine 5% damit raus. Solche Dinge habe ich dann damals gehört. Mich hat das noch mehr motiviert. Also ich muss mich da noch mehr reinhängen und den Leuten das noch genauer erklären. Ja, dann war immer wieder das Ergebnis ähnlich wie bei dir, dass es Kritik gab oder auch, dass die Patienten einfach nicht mehr zu mir kommen wollten.
Immer?
Nö, also es gab natürlich auch sehr positives Feedback. Es gab einzelne Patienten, die das extrem gut aufgenommen haben, die das abgeholt hat, die Mut gefasst haben und die es damit auch echt geschafft haben, wieder in die Spur zu finden. Das hat mich auch motiviert und dadurch hat sich das noch verstärkt. Ich hatte dann das Gefühl, die Leute, bei denen das nicht gut ankam, da habe ich es nicht gut genug erklärt und ich muss noch mehr erklären.
Ja.
Das war so mein Reflex.
Du hast dir selber die Schuld dafür gegeben, so ein bisschen, dass es nicht so ganz funktioniert hat.
Oh, ich möchte sagen, damit lag ich auch richtig.
Möglicherweise.
Also, nur inwiefern ich damit dazu beitrage, das habe ich halt nicht verstanden.
Ja.
Also, ich denke, das war bei dir bestimmt so ähnlich.
Ja.
Also, wie ging es dir denn, wenn du so ein negatives Feedback bekommen hast?
Ah, wunderbar. Ich habe mich riesig gefreut. Nee, natürlich nicht. Also das ist natürlich was ich glaube, dass vielleicht auch ein bisschen eine Sache ist, die generell bei uns Physiotherapeuten so drin ist, sage ich mal, dass wir ja eigentlich, oder viele von uns, sage ich mal, den Job gewählt haben, um den Leuten zu helfen. Und dann ist man natürlich schon sehr konsterniert, wenn plötzlich negative Rückmeldung oder sogar Kritik ankommt, weil man ja, weil es überhaupt nicht funktioniert hat oder nicht besser geworden ist oder vielleicht auch einfach nicht den Erwartungshaltungen vom Patienten entsprochen hat und die deswegen ein bisschen gereizt reagiert haben dann manchmal. Ja.
Und jetzt sind wir beim Thema. Aber Jonas, du kannst doch auch einen Patienten nicht gesund reden. Die wollen doch Therapie machen.
Die wollen Therapie machen, ja. Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, überhaupt zu differenzieren oder zu gucken, was denn Reden mit dem Patienten, so wie wir das jetzt hier darstellen, überhaupt meint. Ich denke, im Großen und Ganzen beziehen wir uns jetzt halt erstmal hier um Explain Pain eben so ein bisschen. Das heißt, ein bisschen die Physiologie dahinter dem Menschen beizubringen. Oder das ist letztendlich ja einer dieser Hauptpunkte. Was würdest du noch sagen, was gehört unbedingt zu einer Einheit von Explain Pain dazu?
Metaphern. Also nicht nur Fachwissen hinknallen, sondern auch in Form von Metaphern das Ganze greifbar machen, wie Schmerz im Körper entsteht. Aber das sehe ich schon auch mittlerweile in der Allgemeinheit auch kritisch. Es hat eben nicht immer einfach so funktioniert. Und es liegt bestimmt in meinem Fall auch viel daran, dass es einfach total allgemein war.
Ja.
Also, und ungefragt.
Ja, das also, könnte ich mir auch vorstellen, ne? Dass einfach so generell dann die Neurophysiologie der Gießkanne ausgeschüttet wird über jeden Patienten gleich so ungefähr.
Ja.
Und immer das mehr oder weniger das Gleiche erzählt wird. Was natürlich vielleicht nicht so relevant ist für den einen oder anderen dann, ne?
Jeder Patient kriegt dann die Schlangengeschichte erzählt.
Ja, genau so ungefähr.
Ja.
Dann am besten gleich so einen 10-Minuten-Vortrag. Das ist vielleicht nicht so eine Sache. Und ich denke auch, dass, ich weiß nicht, wie das dir ging, aber einer dieser häufigsten Kritikpunkte und die aber auch wirklich, glaube ich, oft falsch verstanden werden, was Explain Pain ist. Das bedeutet, es ist alles in meinem Kopf. Also Schmerz ist nur in deinem Kopf. Oder du bildest dir das sogar ein, sowas in der Art. Ich glaube, das Risiko ist relativ hoch, dass vielleicht auch wir Therapeuten so ein bisschen in diese Richtung tendieren, wenn wir, wie wir zwei, so einen Explain Pain Kurs, und wir haben den ja nicht nur einmal besucht, aber wenn man da die Inhalte gelehrt bekommt, ist das, glaube ich, schon das Risiko recht hoch. Wobei, trotz allem natürlich Mosley und Butler, die jetzt da, glaube ich, so die Vorreiter sind, neben den Adrian Loew, der viel mit diesen Explain-Pain-Sachen zu tun hat. Ja. Und der Mosley selber eben hat auch da nochmal deutlich eigentlich darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht, dass das eingebildet ist oder dass das, was im Körper passiert, gar keine Rolle spielt, sondern das ist nach wie vor wichtig und ein entscheidender Punkt.
Bei den Leuten kommt es häufig so an, dass sie sich's einbilden oder dass Schmerz nur im Gehirn entsteht.
Ja.
Und gerade bei vielen dieser Erklärungen kommt es halt auch so rüber.
Also, das ist auch die Schwierigkeit an den Erklärungen oder Metaphern manchmal, dass sie natürlich keine exakte Situation dort darstellen, sondern einfach, ja, Metaphern sind, Beschreibungen sind, die das verbildlichen sollen. Und daher, das versteht halt auch jeder vielleicht manchmal ein bisschen anders.
Ja, ja. Das, also ich finde, das wird gerade bei dieser Schlangengeschichte recht deutlich, dass es sehr stark so verstanden werden kann, dass dieser Schmerz nur im Gehirn entsteht. Aber auch bei viel einfacheren Metaphern. Also ich nutze ja gerne die mit dem Lautstärkeregler.
Mhm.
Also dein Schutzsystem im Körper dreht die Lautstärke hoch, wie an der Stereoanlage. Und je lauter es ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du es hörst, dass du Schmerzen kriegst. Das ist ja total einfach zu sagen. Aber wenn man sehr, sehr stark darauf fixiert, dann kann es schon passieren, dass das beim Patienten ankommt, naja, okay, mein Hirn hat die Lautstärke zu hoch gedreht und nur deshalb habe ich Schmerzen. Also der Zustand meiner Wirbelsäule oder der Zustand meines Beins, was auch immer, spielt da keine Rolle mehr.
Ja.
Oder noch schlimmer, der denkt, das spielt keine Rolle, dabei weiß ich es doch besser. Also ich denke, da ist auch häufig das Problem, dass, also wenn ich jetzt mich in die Patientenrolle reindenke und ich gehe irgendwo hin, weil ich ich habe mir das Bein gebrochen vor 2 Monaten und es tut halt jetzt noch weh. So, und jetzt komme ich da hin und jetzt erklärt mir einer, es ist scheißegal, dass dein Bein gebrochen war. Du Schmerzen hast du, weil dein Nervensystem die Lautstärke zu und dein Hirn die Lautstärke zu weit hochgedreht hat. Also ernst genommen würde ich mich da nicht fühlen, sondern könnte sogar sein, dass ich echt persönlich mich angegriffen fühlen würde. Aha, der sagt mir jetzt, ich bin empfindlich und ich bilde mir das ein. Ist alles nur in meinem Kopf oder was? Und ich glaube schon, dass manche meiner Patienten damals genau diesen Eindruck hatten, dass ich denen erzähle, das ist nur im Kopf. Und ich muss auch selbstkritisch dazu sagen, teilweise habe ich das auch geglaubt.
Ja, ja, ich glaube, das ging mir genauso oder geht mir genauso auf jeden Fall. Ja. Das, was du ansprichst, finde ich übrigens ganz wichtig und hatten auch in Untersuchungen schon mal festgestellt, dass es extrem wichtig ist für das Gelingen von einer Aufklärungsarbeit tatsächlich, dass man dem Patienten vorher zuhört. Ja, und dass der sich abgeholt fühlt. Also genau das, was du gerade angesprochen hattest, ne, wenn du mit gebrochenen Beinen dahin gehst und der erzählt irgendwas von Rezeptoren und Gehirn und so weiter, dann fühlt man sich nicht abgeholt. Ne. Dann ist es ganz wichtig, dass man auch wirklich auf die Situation von dem Menschen vor allem konkret eingehen kann.
Dass man wirklich das gebrochene Bein auch sieht und darauf eingeht. Ja. Und das gebrochene Bein spielt ja eine Rolle dabei. Vielleicht sogar die Hauptrolle.
Ja. Ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ja. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich elementar ist und vielleicht auch so ein bisschen drüber entscheidet.
Sollten wir dann mit den Leuten einfach weiterhin reden und zwar nur reden, der Unterschied wäre jetzt nur, die Leute abzuholen und vorher zuzuhören.
Ich glaube, ganz so einfach ist es auch nicht. Es wäre zwar schön, in manchen Fällen, glaube ich, ganz, ganz praktisch, wenn das so funktionieren würde. Aber ich denke, dieser Hype, der da entstanden ist über diese Aufklärungsarbeit, ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das sind übrigens auch tatsächlich Aussagen von Mosley, der das inzwischen auch relativiert hat und sagt, er fühlt sich da schon fast ein bisschen verantwortlich dafür, dass sich das ein bisschen aus dem Ruder entwickelt hat hier, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und zu intensiv einfach verwendet wird und verwendet wurde. Und ich denke, es ist ein wichtiger Bestandteil der Therapie auf jeden Fall. Und tatsächlich zeigt ja auch in einigen Untersuchungen, auch größeren Reviews und Meta-Analysen, diese Erklärungen, diese therapeutische Neuroscience Education, wie es auch noch genannt wird übrigens, durchaus einen positiven Effekt. Allerdings auch immer nur kurzfristig. Also das ist vielleicht durchaus eine Sache, die ganz interessant ist. Kurzfristige Effekte sind dadurch offensichtlich doch relativ gut, zumindest in einem halbwegs moderat effektiven Ausmaß möglich. Aber langfristig hat auch diese Erklärungsmodelle dann eigentlich keinen Einfluss mehr auf Schmerz. Das heißt, da wo wir eigentlich hinwollen, dass wir langfristig den Menschen beschwerdefrei kriegen, da reicht es nicht aus, ihn einfach nur aufzuklären.
Die reine Aufklärung hat nur kurzfristige Effekte. Das ist allerdings auch das, was wir der Massage vorwerfen. Also ganz ehrlich, da könnten wir ja die Leute auch weiterhin einfach nur massieren.
Wäre denkbar.
Provokant, ja. Gebe ich zu.
Provokant, aber, wobei ich glaube, ich weiß nicht genau, die Effekte von Massage, glaube ich, sind nicht ganz so langfristig, wie man das zumindest für die Explain-Pain-Sachen belegen hat können.
Also, ich dachte, die sind kurzfristig.
Ja, 3 Wochen ist auch noch kurzfristig, oder?
Ja.
Aber Massage, weiß ich nicht, ob der Effekt 3 Wochen lang anhält, weil wage ich mal zu bezweifeln.
Tut er nicht.
Genau, von dem her sind die Effekte wahrscheinlich noch ein bisschen länger als für Massage, aber halt eben nicht wirklich langfristig im Sinne von Monaten oder Jahren. Ist vielleicht gut zu ja. klar darzustellen. Ja. Hast du recht.
Bei einer Massage sprechen wir ja von teilweise von Minuten, je nachdem, was man sich anguckt, oder von wenigen Stunden, noch nicht mal Tagen in der Regel, die so einen Effekt anhält. Bei der Erklärung sprechen wir dann zumindest schon von ein paar Wochen. Trotzdem ist es nicht ausreichend. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in der Physiotherapie, in der Medizin generell ja nicht um den Behandler geht, nicht um die Behandlerin geht, sondern immer um den Patienten, um die Patientinnen, um die Leute, die zu uns kommen, weil sie Hilfe suchen. Also wenn wir das einfach übergehen und die Leute mit irgendeiner Behandlungsform überschütten, dann wird es immer ein Problem sein. Also mein Ziel hier heute ist schon klarzumachen, dass es wichtig ist, dass wir als Therapeuten die neurologischen Prozesse hinter Schmerz verstehen. Und da, wo es angebracht
ist. Auch die physiologischen Aspekte.
Ja, dass wir nicht nur verstehen, was passiert, wenn jemand krank ist, sondern generell, was soll denn da im Körper passieren? Was ist da normal? Was sind die Prozesse, die da einfach ablaufen und ablaufen sollen? Dass wir das verstehen und einordnen können. Und wenn es angebracht ist, auch an den Patienten bringen können. Die Information darüber ist wichtig. Allerdings ist mein Eindruck, dass die häufig wichtigere Information eher die ist, dass ein Patient, der zu mir ankommt und sagt, ich kann mein Enkelkind nicht mehr hochheben, dass er die Information vermittelt bekommt, es besteht Hoffnung, dass du das wieder kannst. Und zwar, weil es Leute gibt, die deine Veränderung an der Wirbelsäule haben, ohne Schmerzen zu haben.
Ja.
Das geht. Das wäre in meinen Augen viel konkreter.
Auf den Patienten zugeschnitten.
Auf den Patienten zugeschnitten. Und wenn dieser Patient dann von mir wissen möchte, warum denn jetzt er Schmerzen hat und ein anderer nicht, dann kann ich immer noch genauer drauf eingehen und Schmerzen erklären. Allerdings, wenn ich das Ziel vorher klar festlege, er möchte sich bücken und heben können, ja, dann muss ich am Bücken und Heben arbeiten. Und zwar so, dass ihm auch klar ist, das macht Sinn. Also nicht einfach dann gar nichts mehr erklären und sagen, okay, dann fangen wir jetzt an, Dinge zu heben. Und er hat jedes Mal Angst, dass er was verschlimmert. Und wenn es ihm danach schlechter geht, meint er hat alles kaputt gemacht und rennt zum Operieren. Nein, das Gespräch ist wichtig. Es muss dem Ganzen einen Sinn geben. Aber das ist der Punkt. Es muss für die betroffene Person, für diesen einen Menschen einen Sinn geben. Und das sollte es auf der Basis wissenschaftlicher Fakten tun.
Ja.
Das ist entscheidend. Der wichtigste Teil des Gesprächs ist der, wenn der Patient spricht.
Auf jeden Fall. Nur so kann man auch rausfinden, wo letztendlich die Ansatzpunkte sind für die Aufklärung. So wie du gerade das, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben hast. Ja.
Nur dann weiß ich, wo bei ihm überhaupt eine Stelle ist, wo ich andocken kann. Beziehungsweise, ob es die denn überhaupt gibt. Vielleicht gibt es die gar nicht.
Oder die Stelle zum Andocken, meinst du?
Ja. Ja, ja. Also es kann sein, dass aus irgendeinem Grund für diesen Patienten das gerade nicht geht, weil die Beziehung zum Patienten nicht passt, weil er in einer Situation steckt, wo das gerade nicht möglich ist. Oder weil ich als Therapeut unsympathisch bin. Das kann sein.
Ja.
Dann ist es so. Dann ist es so. Dann passt vielleicht dieser Mensch nicht zu mir.
Ja.
Oder andersrum, ich passe nicht als Therapeut zu ihm als betroffene Person.
Wahrscheinlich gibt es auch noch ganz viele weitere Einflussfaktoren, die das ins Positive oder Negative verändern können. Ja? Also auch die Erwartungshaltung von sowohl Therapeut als auch Patient, das ist, glaube ich, auch noch eine ganz wichtige Sache, spielt natürlich auch immer eine Rolle. Genauso wie vielleicht irgendwelche vorherigen Erfahrungen, die der Patient gemacht hat oder auch die der Therapeut gemacht hat. Also auch das ist durchaus was ganz Wichtiges.
Was ändert denn die Erwartungshaltung in deiner Therapie?
Sehr gute Frage, ja. Also zum Großteil werde mit Sicherheit ich als Therapeut versuchen, dass ich die Erwartungshaltung in die Richtung versuche zu lenken, wo ich denke, dass es wichtig ist, ja. Also das ist wieder was, wo ich als Therapeut ins Spiel komme.
Jonas, das gefällt mir, was du da jetzt gesagt hast. Du hast nicht gesagt, es ist wichtig, die Erwartungshaltung zu erfüllen, sondern du hast gesagt, man kann die Erwartungshaltung verändern. Das ist was ganz Entscheidendes, was ich auch jetzt gerade im Psychologiestudium lerne, dass es nicht sein muss, dass ich eine Erwartungshaltung erfülle, sondern die lässt sich ja verändern. Wenn zu mir ein Patient kommt und er hat die Erwartung, dass ich ihn massiere, dann heißt es nicht, dass ich ihn deshalb zwingend massieren muss, sondern das kann in verschiedene Richtungen gehen. Wichtig ist, dass ich mich klar hinstelle, ihm zuhöre, woher das kommt, aus welchem Grund er das erwartet und auch klar kommuniziere, wenn ich das mache, was mögliche realistische Effekte sind, aber auch wenn ich das nicht mache, aus welchem Grund ich das nicht mache. Typischerweise, also ich denke da jetzt gerade an einen Patienten, den ich dieses Jahr behandelt habe, ein älterer Herr, ganz witzig in dem Kontext, sein Hausarzt verschreibt normalerweise extrem ungern Krankengymnastik. Also da ist es normal, dass wir nur 3 Termine auf einem Rezept haben. Oh. Diesem Patienten hat er 36 Termine aufgeschrieben oder 24. Ist viel mehr als üblich. Ein übliches Rezept hat er 6 Termine drauf und das waren also mehr als der Regelfall mit 18 Einheiten waren es auf jeden Fall. Das waren unglaublich viele Termine, viel zu planen auch. Und er kam an, ja, er möchte eine Massage. Also er hat ein Massagerezept dabei. Und ich hatte schon den Eindruck, das war eher jetzt kein gesundheitlich sehr informierter Mensch. Für ihn war klar, da wird er jetzt halt 24 Mal massiert. Dann war die erste Einheit. Ich habe mich mit ihm hingesetzt, habe einen ausführlichen Befund gemacht, habe ausführlich mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, worum es ihm denn geht. Und er meinte, naja, er will halt seine Rückenschmerzen verbessern. Also der Punkt war, die Erwartungshaltung entstand ja dadurch, dass sein Gedanke war, das, was ich für ihn machen kann, ist Massage, das, was für sein Problem hilft, ist Massage und deshalb kriegt er halt Massage.
Ja.
Aber sein Ziel ist ja, Rückenschmerzen zu verbessern, beziehungsweise bei ihm noch konkreter wieder ein bisschen stehen zu können, die Treppe hochzukommen, etwas sicherer zu werden im Alltag, sich dann auch wieder zu trauen, sich zu bewegen, weil er auch dann wahrscheinlich weniger Rückenschmerzen hat. Das kam dann so nach und nach raus. Und ich konnte mit ihm dann die Erwartungshaltung dahingehend verändern. Ich habe ihm klar gemacht, dass ich ihn massieren kann, dass ich das aber nicht für zielführend halte und dass ich ihn nicht 24 Einheiten massieren werde. Mhm. Da kann er auch Schmerzmittel nehmen. Und seine Erwartungshaltung hat sich massiv verschoben. Also der wollte dann mit mir in Bewegung kommen. Der wusste, okay, wenn ich zu Hause unsicher bin, habe ich hier einen kräftigen Therapeuten, der kann mich stützen und auffangen, wenn ich eine Übung mache. Da kann ich Dinge tun, die ich zu Hause jetzt vielleicht nicht gleich üben kann, bis ich die vielleicht auch zu Hause schaffe. Und es war total cool zu sehen, wie gern der plötzlich kam. Also ich habe mich jedes Mal gefreut, seinen Namen zu lesen auf dem Plan, weil ich wusste, der kommt und der bringt richtig Feuer mit. Er hat nach ein paar Einheiten auch mal schmerzhaften Einheiten, wo er echt Schmerzen währenddessen und auch danach hatte, hatte er immer geringere schmerzhafte Reaktionen. Er merkte, okay, das geht, ich kann das.
Funktioniert.
Er konnte plötzlich sich wieder auf den Boden legen und aufstehen. Er konnte Treppen wieder besser steigen. Die Zeit, die er stehen konnte, wurde besser. Und das Schöne war für ihn auch und auch für mich zu sehen, dass er das selber sich erarbeiten konnte. Also es ist möglich, die Erwartungshaltung zu verändern. Dafür ist es ganz entscheidend zu sprechen. Ja. Allerdings habe ich in der ersten Einheit mit ihm kein Wort über Schmerzphysiologie gesprochen. Das kam später mal mit dazu. Also auch, weil er unsicher war, wenn er jetzt geübt hat und es tut weh, was das denn bedeutet. Aber das kam von ihm. Er wollte das wissen von mir. Und man hat es jetzt auch rausgehört, plötzlich ging es gar nicht mehr so sehr um den Schmerz. Es ging um Unsicherheiten, es ging ums Bewegen. Seine Erwartung war, er kommt jetzt zu mir, da wird er in Bewegung kommen, da wird er auch ein bisschen Spaß haben beim Üben und er weiß, es ist sinnvoll für ihn. Und das hat über viele Einheiten wirklich gut funktioniert. Also das muss ich echt sagen, es war cool, diesen Herrn zu behandeln. Es hat mir großen Spaß gemacht, ihm auch. Das war auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und es war möglich, hier die Erwartungshaltung zu verändern. Wir sind nicht die Sklaven der Erwartungshaltung des Patienten.
Auf jeden Fall, ja.
Das heißt aber nicht, dass wir entgegen der Erwartungshaltung handeln sollten, sondern zuerst gilt es herauszufinden, was die Erwartungshaltung ist.
Ja. Und du hast es offensichtlich wahnsinnig gut geschafft, ihn da auch wieder abzuholen. Ja? Das heißt, auch da war wieder die entscheidende Komponente zu Beginn, erstmal zuzuhören, so ein bisschen die richtigen Fragen zu stellen, sage ich mal. Ja, und ihn dann auch irgendwie auf deine Seite zu holen, beziehungsweise zu sagen, naja, wir sitzen hier eigentlich in einem Boot, ne? Wir wollen beide, dass deine Rückenschmerzen besser werden. Und er weiß, wo er hin will, wo vielleicht seine Grenzen sind. Und du hast aber die Expertise auch, vielleicht das einschätzen zu können, was auch wichtig ist, damit er dahin kommt.
Ja.
Und dann habt ihr gemeinsam eigentlich an diesem Ziel gearbeitet.
Und das war für ihn dann auch vollkommen klar, wieso das Sinn macht. Der Punkt ist allerdings auch hier, ich habe ihn nicht gesund geredet. Also abgesehen davon, dieser Mann ist jetzt nicht gesund. Er hat immer noch Rückenschmerzen. Ja. Aber er kann länger stehen, er kann sich bücken, er kann Treppen steigen, er traut sich wieder vor sein Haus. Ich meine, er ist gut über 80. Da ist es viel wert, aber er hat noch Rückenschmerzen. Die hätte er mit Massage definitiv auch noch.
Ja.
Allerdings konnte er sehr viel Selbstwirksamkeit zurückgewinnen, konnte er sehr viel Selbstständigkeit in seinem Alltag zurückgewinnen, die Dinge, um die es ihm gegangen ist.
Was glaube ich, und das finde ich immer wieder so, ist nur eine persönliche Einschätzung, aber gerade bei älteren Menschen, glaube ich, steht es ganz häufig wirklich im Vordergrund, dass die Selbstständigkeit auch erhalten bleibt. Weil ich glaube, es ist zwangsläufig so, dass man im Alter irgendwann manche Sachen nicht mehr ganz so machen kann oder nicht mehr so belastbar ist. Aber damit diese Selbstständigkeit, dass die nicht verloren geht, ich glaube, das ist ein wahnsinnig großes Ziel für viele, gerade ältere Leute.
Ja. Allerdings schon auch bei Jüngeren. Also ja. Manchmal kommt das auch ganz klar zur Sprache. Also der Fußballer, der jetzt ankommt mit gerissenem Kreuzband, der möchte halt wieder Fußball spielen und möchte es, was ihm wichtig ist, auch wieder zurückbekommen. Das ist ja auch eine Form von, ja, jetzt nicht Selbstständigkeit im Haushalt, ja, aber das ist eine Fähigkeit, die er zurückerlangen möchte.
Das auf jeden Fall, ja. Darum geht es ja letztendlich wahrscheinlich fast gefühlt jedem, ja, der zumindest mal Einschränkungen durch Schmerzen erfährt.
Und da wird es doch klar. Also in den meisten dieser Fälle können wir die Leute nicht einfach gesund reden. Das geht nicht. Manchmal hat man vielleicht das Glück und jemand testet dann selber was aus, macht eine gute Erfahrung und dann läuft es. Aber wir lernen doch über Erfahrungen. Also niemand von... Ja, ja, eigene Erfahrungen vor allem. Also ja, so wie wir durch die Erfahrung gelernt haben, dass das Reden alleine häufig ja nicht ans Ziel führt. Gerade das ungefragt den Patienten über irgendwas aufzuklären und vielleicht ihn dabei noch nicht mal ernst zu nehmen. Wir haben die unangenehme Erfahrung gemacht, dass das auch mal zu Kritik führt. Wir beide und bestimmt einige von euch auch. Und so wie Mosley sich da verantwortlich sieht, gibt es vielleicht auch den einen oder anderen von unseren Followern, der in diesen unangenehmen Lernprozess durch uns reingezogen wurde. Das kann ich mir vorstellen.
Wäre denkbar.
Tut mir total leid, wenn das passiert ist. Wobei auf der anderen Seite auch nicht. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man anders an den Punkt kommt, dass man das so dosieren kann und dass man es auch passend einsetzen kann oder dass es ein passendes Fundament darstellen kann. Weil am Ende ist es immer wieder entscheidend, erstmal zu ergründen, worum geht's, zu ergründen, wie kann ich da hinkommen. Und manchmal ist dann dieses Wissen, das wir über Schmerz haben, nicht nur unsere Basis, sondern vielleicht auch das, was wir den Leuten mitteilen. Aber eben nicht immer. Es gibt genügend Patienten, die genauso gut werden, wenn sie kein Wort über Schmerzphysiologie lernen. Also man lernt auch etwas über Schmerzphysiologie, wenn man sich bewegt. Also wenn du zum dritten Mal diese Übung machst, beim ersten Mal tat es höllisch weh, eine Woche drauf, beim zweiten Mal tat es immer noch richtig weh und jetzt beim dritten Mal in der dritten Woche tut es schon fast nicht mehr weh. Da lerne ich was über Schmerzphysiologie. Nicht explizit, dass mir irgendjemand was vorlabert, aber ich lerne implizit, okay, eine Übung, die ich jetzt schon zum wiederholten Mal mache, die am Anfang wehgetan hat, tut jetzt nicht mehr weh. Da kann ich daraus schlussfolgern, dass schmerzhafte Übungen vielleicht eben keinen Schaden verursachen, dass die vielleicht auch nicht gefährlich sind und dass ich die machen kann. Dass ich vielleicht sogar gegen die Schmerzen was machen kann, indem ich was tue, was am Anfang wehtut. Da lerne ich was. Ohne.
Das heißt, dass dieses einzige, das feste große Ziel, was eigentlich dieses Explain Pain nach sich hat, ne, dass sich die Überzeugungen verändern. Das ist auch möglich ohne Explain Pain. In dem Fall, wie du gerade wunderbar beschrieben hast, dass man selber Erfahrungen macht und merkt, hey, wenn ich das öfter mache und mich da öfter so bewege, da geht ja gar nichts kaputt, sondern es wird immer besser, mein Rücken wird wieder belastbarer.
Ja, ja. Es am eigenen Leib zu erfahren, halte ich für massiv wichtig in vielen Bereichen. Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Bekannten, der Mathe und Physik studiert. Und da ging es um das erste Physiksemester. Und da hat er die Augen verdreht und gestöhnt und meinte, boah, also es muss wohl, das erste Physiksemester muss die absolute Tortur sein. Oder war es für ihn? Also rechnen und wenn du dann die ganze Woche gerechnet hast, feststellen, du hast nichts verstanden. Und nach diesem Semester, wo du nur gerechnet hast, wo du doch das ein oder andere umsetzen konntest, und ich meine, jemand, der Physik studiert, war gut in Mathe.
Oh ja.
richtig gut. Nur um am Ende dieses Semesters in die Prüfungen zu gehen und die erste Seite zu sehen und zu sagen, okay, verstehe ich nicht, umblättern, verstehe ich auch nicht, umblättern, verstehe ich auch nicht. Sich dann irgendwie durch diese Prüfung zu quälen, am Ende eine gerade noch so ausreichende Note zu haben, sowas zumindest bei ihm, und echt festzustellen, okay, ich kann ganz vieles einfach noch nicht. Also echt eine brutal negative Erfahrung erstmal zu machen. Allerdings das, sagt er immer wieder, hilft ihm jetzt dabei, kritisch zu denken. Also diese brutal negative Erfahrung hat ihm das ganze weitere Studium geholfen, zu verstehen, wenn ich etwas rechne, dann muss ich verstehen, was ich da rechne. Dann muss ich es selbst rechnen, nicht nur abschreiben. Wenn ich nicht gleich auf die Lösung komme, nachgucken, so hat er halt damals vieles erstmal gemacht, sondern tatsächlich das Ganze selbst lösen, selbst erfahren. Und die Möglichkeiten nehmen wir unseren Patienten, wenn wir es ihnen einfach nur vorsetzen. Wenn wir einfach nur die Schmerzphysiologie erklären und so quasi, ja, ist doch klar, was hier passieren muss, dann passiert halt in seinem Verhalten und seinem Denken oft nicht sehr viel.
Ja.
Und langfristig, glaube ich, können wir nur einen wirklichen Effekt haben, wenn sich eben das Denken und das Verhalten der Menschen verändert, wenn die sich wieder trauen, sich zu bücken oder ihren Enkel hochzuheben oder auch mal länger zu stehen, wenn die sich trauen, Dinge zu tun, die vielleicht sogar manchmal wehtun. Eben, weil sie auch die Erfahrung gemacht haben, dass das geht. Jonas, wenn du so deine täglichen Erfahrungen in der Praxis dir ansiehst, in welchen Situationen lernen deine Patienten am meisten?
Ja, ich denke, das ist genauso, wie du das auch beschrieben hast, indem sie, ich würde fast sagen, es ist wichtig, dass so eine Art Kombination da daraus besteht. Also zum Beispiel aus irgendeiner Aufgabe, wie du gerade zum Beispiel gesagt hast, naja, sie müssen irgendwie einen Gegenstand vom Boden aufheben oder mit der Schulter nach oben greifen, was schon sie lange sich nicht mehr zugetraut haben oder sowas. Das vielleicht sogar mit dem Gewicht und merken, naja, es funktioniert ja doch irgendwie. Ich glaube, dann kann es für uns als Therapeuten auch sehr wichtig sein, dass entweder, wenn das ihnen selber bewusst wird, schon während der Übung nochmal zurückzuwerfen sozusagen und auch das Offensichtliche zu nennen, nämlich, hey, es funktioniert doch. Oder auch direkt danach zu fragen, nämlich zum Beispiel, na, was bedeutet denn das jetzt für deinen Rücken, wenn du die 20 Kilo da problemlos aufheben kannst, 10-mal? Oder wenn eben eine direkte negative Überzeugung vorab schon du festgestellt hast, könntest du auch fragen, naja, jetzt kannst du also 20-mal das Gewicht hier hochheben mit einem Bandscheibenvorfall, den du erwähnt hast, und die Schmerzen werden aber eigentlich besser. Was bedeutet denn das? Und ich glaube, solche Reflexionsfragen sind da enorm hilfreich für den Lernprozess.
Ja, ja. Ich denke, das ist auch die Essenz dessen, was ich gerade über meinen Physikkumpel erzählt habe. Man kann sich dabei selber bei einem Denkfehler ertappen. Und zwar total wertschätzend. Also wir stehen da nicht da und deuten mit dem Finger, hey, du Depp, hast es nicht richtig verstanden, sondern wertschätzend. Hey, wir haben hier gerade was Positives entdeckt. Du kannst die Bewegung machen, vor der du Angst hast, und die Schmerzen werden vielleicht sogar besser. Das erlebe ich relativ häufig, auch wenn ich manchmal schwerere Gewichte nehme. Dass manchmal die Bewegung bei schwerem Gewicht weniger schmerzt als bei geringem Gewicht. Vorsicht, es kommt drauf an. Na klar. Also, aber die Leute machen ja teilweise die Erfahrung, sie stehen früh morgens auf und das Aufrichten tut weh. Und dann gehen die eine halbe Stunde und dann tut es nicht mehr weh. Ich meine, wenn ich davon ausgehe, dass eine schmerzhafte Bewegung Schaden vergrößert, dann müsste das Gegenteil der Fall sein. Dann müsste ich ja, wenn ich eine schmerzhafte Bewegung ein paar Mal mache, der Schmerz immer schlimmer werden, weil doch dann auch der Schaden größer wird. Sehr häufig, ich möchte sagen fast immer, ist das allerdings nicht der Fall. Solche Dinge können wir aufgreifen, aber das können wir nur, wenn wir die Denkmuster unserer Patienten kennen und die Verhaltensweisen unserer Patienten kennen. Das Wichtigste, was wir tun können, ist, die Menschen, die bei uns Hilfe suchen, da sehr genau kennenzulernen und dann darauf aufzubauen. Dann ist die Kombination Bewegung in allen Variationen, so viel es geht, gerade bezogen auf das Ziel, kombiniert eben mit dem Wissen, das wir passend dazu vermitteln können, über Fragen und so weiter, die in meinen Augen aktuell nachhaltigste Möglichkeit, den Leuten zu helfen. Und da möchte ich auch nochmal dazu sagen, auch unsere Hände können da einen Beitrag dazu leisten. Es kommt halt auf den Kontext an. Also, wenn hier eine Massage passiert und ich erzähle von verklebten Faszien und davon, dass das jetzt seinen Rücken heilt und dann kommt er jede Woche wieder und es tut sich nichts, dann wird es nicht nachhaltig sein. Wenn ich dem Menschen vor mir klar mache, dass das seine Verarbeitung verändert für einen kurzen Zeitraum, und dass er das auch kann, dann kann das unter Umständen eine sinnvolle Herangehensweise sein. Da lässt sich im Einzelfall immer eine Begründung finden, aber immer auch drüber streiten. Das kommt halt drauf an. Und da muss ich jetzt nochmal betonen, es kommt nicht so sehr auf uns an, auf die Therapeuten an, sondern vielmehr auf den Patienten. Und diese Erwartungshaltung, die damit zusammenhängt, die ist nicht in Stein gemeißelt. Die lässt sich durchaus verändern oder freilegen. Vielleicht kann man das sogar noch besser manchmal sagen. Ja.
Ja.
Dazu gehört es natürlich manchmal auch, negative Überzeugungen aus der Welt zu schaffen. Entweder indem wir es ausprobieren, die Bewegungen tatsächlich durchführen. Oder auch, indem wir die Punkte, die Fragen, die entstehen, beantworten. Dass den Leuten die Ängste auch nehmen oder negative Ausdrucksweisen generell vermeiden. Deshalb haben wir auch heute wieder das Nocebo der Woche für euch. Das kommt dieses Mal von Jonas.
Ja, und zwar ein Patient, den ich gestern gehabt habe, hat davon berichtet, dass sein Orthopäde ihm eine sehr interessante Erklärung für seine Rückenschmerzen gegeben hat, wie ich finde. Ich glaube im Prinzip gar nicht mal so selten. Was ihm passiert war, ist, der hatte eine sehr, sehr stressige Zeit, vor 2-3 Jahren war das tatsächlich schon. Und da hat er Haus gebaut und was einen sehr hohen psychischen als auch physischen Druck für ihn dargestellt hat damals. Und an einem Tag hat er nicht mehr aus dem Bett aufstehen können, weil ihm alles so wehgetan hat. Und dann haben sie sogar den Notarzt rufen müssen. Und es war eine richtig beängstigende und richtig einschneidendes negatives Erlebnis für ihn. Und im Laufe der Zeit war er dann natürlich auch bei vielen Ärzten und so weiter. Ist Gott sei Dank übrigens nicht operiert worden, aber einer von den Ärzten hat dann nach dem Röntgen oder MRT-Bild, er hat mein Röntgenbild, gesagt, naja, da ist ein zusätzlicher Wirbel, ein 6. Lendenwirbel und das ist für die Schmerzen verantwortlich. Kommt bei den meisten so zwischen 40 und 50 Jahren, das ist von Geburt an vorhanden, aber bei den meisten Leuten treten dann die Schmerzen so zwischen 40 und 50 auf und da kann man eigentlich nicht viel machen, das wird auch so bleiben. Und ja, was ich persönlich eine ziemlich krasse Sache finde, also schon diesen Verlauf als negativ anzukündigen. Und die Folge übrigens, das ist vielleicht noch was da super plakativ zum Darstellen ist, welche Folgen diese Nocebos auch haben können, dass wirklich das Verhalten der Menschen sich so stark verändert, weil er hat sich nicht mehr getraut, irgendwas hochzuheben. Er hat, wenn er irgendwas aufheben hat müssen, immer mit der Hand am Oberschenkel sich quasi nach unten gerobbt, sozusagen, um irgendwas aufzuheben. Und ja, nicht irgendwie immer im Rücken was aufheben, sondern immer in die Knie gehen, sogar mit dem Ausfallschritt lieber, als dass er irgendwas sich mit dem Rücken nach unten beugen muss. Also diese Angst davor, die war extrem. Weil letztendlich, ja, die Erklärung, die er vom Arzt bekommen hat, war dieser zusätzliche Lendenwirbel, der ganz schlecht ist, oder dieser Lendenwirbelkörper, der ist dann verantwortlich für so einen starken Schmerzschub vielleicht, wenn er irgendeine falsche Bewegung macht. Und falsche Bewegung hat für ihn bedeutet bücken oder heben.
Dein Rücken ist falsch angelegt quasi. Das war, was darüber gekommen ist. Und es hat dazu geführt, dass er sich extrem geschont hat in dem Bereich, weil er ständig dachte, er überlastet es sonst. Dann kam noch diese vielleicht sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass ja sowieso in einem gewissen Alter das den Leuten immer Probleme macht. Das ist schon eine harte Kombo. Ja. Ein klassisches Nocebo. Ja. Ich würde sagen, wir fassen ganz kurz die Folge heute nochmal zusammen. Mhm. Die Kernpunkte sind sicherlich, wir können niemanden gesund reden. Und trotzdem ist es wichtig, wie wir kommunizieren, welche Kommunikation bei uns in der Therapie stattfindet, um den hilfesuchenden Menschen weiterhelfen zu können. Kommunikation passiert aber nicht nur verbal und nicht nur von Therapeut zu Patient, sondern eben auch andersrum. Das ist der vielleicht wichtigere Weg. Unsere Patienten können uns sehr, sehr viele Dinge über ihr Problem und über ihr Ziel erzählen, auch über ihre Erwartungshaltung. Und da können wir durchaus etwas bewirken, aber eben nicht nur in Form von Worten, sondern ganz viel auch in Form von Bewegung, von Ausprobieren, von Machen. Das halte ich für ganz entscheidend in dem Kontext.
Ja, absolut.
Möchtest du noch was dazu sagen, Jonas?
Ich denke, das Allerwichtigste ist eben, das Ziel im Auge zu behalten, und zwar das individuelle Ziel vom Patienten.
Ja, zuerst das Ziel formulieren. Das ist ganz entscheidend. Wo möchte dieser Mensch? Und zwar nicht einfach so ein Ziel, ich möchte weniger Rückenschmerzen haben, sondern im besten Fall so konkret wie möglich und so stark auf den Alltag bezogen wie möglich.
Ja.
Das ist ganz entscheidend, und darüber lässt sich die Herangehensweise und auch die Erwartungshaltung ganz deutlich in eine effektive Richtung bewegen. Zumindest mache ich diese Erfahrung immer wieder. Ja. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Adventszeit und in ein paar Wochen auch schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit den Leuten, mit denen ihr das verbringen wollt. Haltet euch gut, bleibt gesund und bis bald in diesem Theater.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen, und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.